SWR 2 Forum.
Ausgezeichnete Ideen. Wie bleibt Deutschland innovativ? Am Mikrofon ist Sonja Striegel. Kein anderes Land ist innovationsfähiger als Deutschland. Das verkündete vor kurzem das Weltwirtschaftsforum. Deutschland der Innovationsweltmeister? Das verdutzte dann doch viele Experten, denn die sehen das Land der Ingenieure und Konstrukteure eher im Abwärtstrend. Chinesen bauen bessere Handys als wir. Google, Amazon und Facebook sind amerikanische Firmen. Statt auf schnelle Daten, so die Kritik, setzen wir hier immer noch auf solide Dinge aus Stahl, Eisen und Beton und verschlafen wichtige Trends der Digitalisierung und der künstlichen Intelligenz. Wie innovativ ist Deutschland also wirklich? Was sind Innovationen? Und wie lassen sich Erfindergeist und Kreativität fördern? Darüber diskutieren wir heute. Mit dem Direktor des Max-Planck-Instituts für Innovation und Wettbewerb in München, Professor Dietmar Haarhoff. Herr Haarhoff, sind wir tatsächlich Innovationsweltmeister?
Ich glaube das nicht. Ich glaube auch nicht, dass man auf einer Bewertungsskala Innovationsfähigkeit abbilden kann. Das zeigt sich auch schon darin, dass es viele andere Rankings gibt, in denen wir tendenziell eher so 10. bis 20. sind. Dass das World Economic Forum jetzt mit diesem Paukenschlag herausgekommen ist, könnte eher dazu führen, dass sich der eine oder andere in der Wirtschaft oder in der Politik zum Schlafen hinlegt. Und das wäre dann ganz unwillkommen.
Man fragt sich halt schon, warum die Meinungen über die Innovationskraft Deutschlands in den Rankings so auseinandergehen.
Naja, man muss dazu sagen, dass diese Rankings sowas sind wie zusammengefasste, aggregierte Indikatoren. Die beruhen auf Gewichtungen verschiedener Einzelindikatoren, die in das Gesamturteil einfließen. Und damit haben Sie schon jetzt verschiedene Auswahlmöglichkeiten. Welche Einzelindikatoren nehme ich auf? Wie gewichte ich die? Und in der Mischung dieser Parameter können Sie eine ganze Menge an Unterschieden erzeugen. Ich zitiere gerne einen Kollegen, der immer sagt, gebt mir die Einzelindikatoren, lasst mich die Gewichtung machen und ich erzeuge euch jedes Ranking.
Statistiken kann man ja auch so interpretieren, wie man das immer möchte. Mein zweiter Gast ist die Wirtschaftsinformatikerin Professor Katrin Möslein. Sie ist Innovationsforscherin an der Universität Erlangen-Nürnberg. Frau Möslein, aus Ihrer Sicht, wie gut, wie schlecht steht Deutschland im internationalen Vergleich da?
Kollege Haarhoff hat es ja schon gesagt, Rankings, darüber kann man immer streiten. Ich finde allerdings, ein positives Ranking kann auch durchaus ein Motor sein und ein Ansporn, um Begeisterung zu entfachen und mehr zu tun. Denn manchmal ist es ja ganz gut, wenn man sich nicht versteckt, sondern einfach mutig voranstürmt. Und so ein Positiv-Ranking ist methodisch immer angreifbar in vielen Richtungen, aber die Funktion von positiven Rankings ist schon nicht zu unterschätzen.
Also Sie befürchten nicht, dass sich der ein oder andere Unternehmer jetzt, wie das Herr Haarhoff gesagt hat, womöglich bequem im Sessel zurücklehnt?
Also ich würde es eher als Motor für Begeisterung, für Anpacken sehen. Ich merke es bei uns an der eigenen Universität, auch für Universitäten gibt es beliebig viele Rankings. Wir lieben das Ranking, wo wir ganz vorn sind. Das ist das Innovationsranking. Da ist die Friedrich-Alexander-Universität auf Platz 1 in Deutschland. Auch da wissen wir, und wir sagen es immer dazu, man kann sich darüber streiten. Aber das Tolle ist, es macht den vielen Mut, die ja als Individuen innovieren müssen. Es sind ja letztlich nicht die Länder, es sind nicht die Institutionen, die innovativ sind, sondern es sind die Menschen in ihnen. Und denen positiven Schub zu geben, das kann nicht schaden. Und wenn Rankings das ab und zu leisten, wie im Sport, wo ja auch man sich streiten kann, ob es ein schöneres Fußballspiel ist oder eines mit mehr Treffern. Letztlich ist auch dort eine eindimensionale Bewertung, wer am Schluss gewonnen hat. Ein sportlicher Wettbewerb ist auch einer, der Innovation nie schadet.
Florian Nöll ist mein dritter Gast. Er ist der Vorsitzende des Bundesverbandes der deutschen Start-ups mit Sitz in Berlin. Er hat auch selbst Start-ups gegründet, wie zum Beispiel Spendido.de. Das war eine Plattform, über die man per SMS spenden konnte. Herr Nöll, als Mann aus der Praxis, ist Deutschland wirklich das Land, das, und jetzt zitiere ich das Weltwirtschaftsforum, die besten Voraussetzungen schafft, um innovative Prozesse von der Idee bis zur Vermarktung zu bewältigen?
Ja. Wenn man sich die Indikatoren einmal genau anguckt, dann schneiden wir gut ab in Kategorien wie wissenschaftliche Veröffentlichungen, Patentanmeldungen, Qualität der Forschungseinrichtungen. Und da würde ich sagen, ja, das kann man unterschreiben. Wir sind sehr forschungsstark in Deutschland. Wir haben kluge Köpfe, die können es aufnehmen mit den Innovationszentren der Welt, ob in Asien, in China oder auch im Silicon Valley. Aber ob eine Innovation dann tatsächlich auch am Ende des Tages in die Lebenswirklichkeit der Menschen Einzug hält oder ob sie industrielle Abläufe verändert, Das ist dann die zweite Frage und an der Stelle zucke ich bei dem Wort Vermarktung, weil genau darin sind wir ja offensichtlich in den letzten Jahren und Jahrzehnten immer schlechter geworden und schaffen es eben nicht, aus Forschungsergebnissen dann auch tatsächlich Produkte und Unternehmen erfolgreich hervorzubringen.
Wir werden in den kommenden 40 Minuten noch über Innovationen sprechen und ich vermute, dass es da sehr viele Vorstellungen davon gibt, was eine Innovation ist. Auch unter meinen drei Gästen vielleicht. Herr Nöll, beginnen wir bei Ihnen als Vertreter der Start-ups in Deutschland. Auf deren Erfindergeist liegen ja immer viele Hoffnungen. Was ist eine Innovation?
Eine Innovation in der Start-up-Welt ist entweder eine Innovation in einem Geschäftsmodell, das heißt, wir gestalten Prozesse neu, verbinden Dinge neu. Man spricht dann ja auch gerne von einem Akt der kreativen Zerstörung beispielsweise, wenn man guckt auf einen Dirigenten, der Dinge, die schon da sind, neu modelliert. Oder aber eben auch, die Innovation ist nicht nur ein innovatives Geschäftsmodell, es ist sogar eine innovative Technologie, neue Fertigungsmethoden, neue Technologien, die dann auch Dinge verändern. Und da haben wir durchaus auch in Deutschland Start-ups, auf die wir da sehr stolz sein können.
Ja, zum Beispiel?
Na, zum Beispiel schwingen wir uns ja wortwörtlich auf, weltmarktführend zu sein, wenn es darum geht, Lufttaxis zu konstruieren. Wenn wir da an Lilium denken oder Volocopter, dann ist das deutlich innovativer als jeder Tesla, der vom Band läuft, ein senkrecht startendes, elektrobetriebenes Flugtaxi zu konstruieren. Und dass sowas plötzlich aus der Nähe von München kommt und nicht mehr nur aus Palo Alto, das finde ich sehr beeindruckend.
Herr Haarhoff, Sie sind auch der Vorsitzende der Expertenkommission Forschung und Innovationen, die der Bundesregierung jährlich ihr Gutachten vorlegt. Das heißt, Sie kennen ganz gut auch die Interessen der Politik an Innovationen. Ihrer Meinung nach, was ist eine Innovation?
Innovation bringt zwei Elemente zusammen. Das eine Element der Neuheit, das ist die neue Idee. Gleichzeitig aber auch das Element, das auch Herr Nöll schon genannt hat, die Vermarktung, die Nutzung. Und dazwischen brauchen Sie natürlich dann den Transfer. Und wir haben häufig in der Grundlagenforschung, aber auch in der anwendungsnahen Forschung hervorragende Beiträge, die sich sehen lassen können, die in dem WEF-Ranking auch sehr stark berücksichtigt werden. Aber wir schaffen es dann nicht immer, das dann auch in den Markt durch Vermarktungsmaßnahmen hineinzubringen und erfolgreich und schnell in vielen Fällen in Geld, in Wertschöpfung umzusetzen.
Vielleicht einfach mal ein Beispiel. Was ist denn so eine Innovation, die Ihnen in den letzten Tagen oder Wochen begegnet ist und die Sie sehr beeindruckt hat?
Ich lerne dadurch, dass ich viele Unternehmen, Startups im Silicon Valley kenne, Deutsche, die dorthin gehen an den sogenannten German Accelerator. Ich sitze dort in der Auswahljury und sehe also im Jahr ca. 80 Bewerbungen dort und bin immer wieder begeistert von der Erfindungsfreude, aber auch dann der Umsetzungsfreude deutscher Startup-Unternehmer. Um Ihnen ein Beispiel zu geben, Signavio, da war die grundsätzliche Idee, Geschäftsprozesse abzubilden und dann Unternehmen, die die entsprechende Software nutzen, darin zu unterstützen, ihre Geschäftsprozesse transparenter ablaufen zu lassen, darstellen zu können und so weiter. Die Idee ist erstmal nur die Darstellung der Geschäftsprozesse, die Umsetzung dann hinterher in Software und die Vermarktung sind sozusagen die Transferschritte in meinem Verständnis von Innovation.
Also es geht auch nicht immer nur um ein Produkt, das man in den Händen hält und das einem auf den Fuß fallen kann. Frau Müslein, das haben Sie mal in einem Interview so beschrieben. Was ist denn eine Innovation für Sie?
Also wie Sie es gerade schon gesagt haben, klassisch denkt der Deutsche schon gern an Dinge, die auf den Fuß fallen und als kommerzialisierte Leistung im Markt landet. Und daran haben wir uns gerade in der weltweiten Open and User Innovation Community jetzt seit langer, langer Zeit drüber aufgeregt. Denn alles, was damit die Forscher, die sich für offene Innovation, für Nutzerinnovation, für Bürgerinnovation interessieren, alles das zählt klassisch nicht zu Innovation in dem, was die OECD definiert, was nationale Statistiken erheben, was wir lesen, wenn wir in Statistiken nachlesen, wie innovativ wir sind. Und das Tolle ist, dass es die Neuauflage gibt und dass die neue Definition von Innovation, so wie es von der OECD festgelegt ist, die Innovationen, die aus dem Haushaltssektor kommen und Innovationen, die aus dem Public-Sektor, aus dem öffentlichen Sektor kommen, unter das Innovationsdach mit aufnehmen. Das heißt, neuerdings ist das, was Kunden innovieren, was Nutzer innovieren und was in der Nutzung landet, unabhängig davon, ob es in der Kommerzialisierung wirklich landet, auch Innovation. Und das wussten viele, glaube ich, schon lang, aber es ist, glaube ich, nicht unnötig, das auch mal so festzulegen, damit es dann langfristig auch Einfluss nimmt auf nationale Statistiken, auf das Zählen, Messen, Wiegen und damit ja letztlich auch wieder Rankings beeinflussen wird, Aber bis dahin wird es noch lange dauern.
Was Frau Möslein völlig zu Recht gesagt hat, ist, dass die Ideen erstens nicht nur aus der Wissenschaft kommen, sondern aus ganz unterschiedlichen Bereichen kommen können. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Ein Vater eines querschnittsgelähmten Sohnes, der gleichzeitig Elektroingenieur ist, sich eine neue Türensteuerung einfallen lässt, um seinem Sohn das Leben zu erleichtern. Eine Türensteuerung, die kommerzielle Hersteller so nicht im Programm haben, die es also nicht zu kaufen gibt. Die dann aber vielleicht im Zuge weiterer Entwicklung anderen zur Verfügung gestellt werden kann. Das ist so eine Nutzerinnovation oder auch eine Haushaltsinnovation, die in den klassischen Statistiken einfach nicht erfasst wird, weil wir üblicherweise auf die kommerziellen Anbieter schauen. Meine ursprüngliche Aussage war ja von der Idee in die Translation. Und ich betone das immer so sehr, weil wir ja das Land der Ideen sind. Das ist eigentlich keine besonders zielführende Vorstellung. Jemand, der Ideen hat, der kann seine Ideen auch im Tagebuch begraben. Da kommt nie eine Innovation heraus, weil diese Idee nie die Anwendung sieht.
Herr Nöll, ich habe Sie gerade ein bisschen lachen gehört.
Das war zustimmendes Lachen, ja. Also bei uns sagt man auch, so eine Idee ist 5 Euro wert. Das heißt, wenn es ein Gründerteam gibt mit mehreren Personen, einer hat die Idee, dann lädt man immer zum Abendessen ein als Anerkennung, dass er diese Idee hatte. Aber tatsächlich, der Wert wird danach geschaffen und der wird dann als Gesamtleistung eines Teams geschaffen. Und ob daraus dann ein großer Erfolg wird oder nicht, das steht am Tag 1 nicht fest.
Für mich ist sehr interessant, dass die Innovationen nicht nur das sind, was man herkömmlich so denkt, also die Produkte, die man in die Hand nehmen kann, sondern es sind auch Dienstleistungen, eine Softwareentwicklung beispielsweise, und sie entstehen zum Teil auch in einem Prozess, an dem Bürger beteiligt sind, der Vater eines kranken Kindes etwa, wie wir auch gerade gehört haben. Frau Möslein, und das ist etwas, was Sie in Ihrem Innovationslabor, dem Josefs in der Nürnberger City, anstoßen. Seit 4 Jahren dort können Unternehmen Produktneuheiten testen lassen, also beispielsweise eine digitale Werkbank, oder man kann auch als Bürger, wenn man da reingeht, mithelfen, darüber nachzudenken, wie man Yogamatten nachhaltiger herstellen könnte, bis hin zu den ganz großen Fragen, wie wir in Zukunft arbeiten oder mit unserem Auto interagieren. Das heißt also, man kann quasi mit seinen Einkaufstüten ins Josefs hineinspazieren und sagen, ich möchte jetzt einfach mal mitdenken.
Ich kann dahin nur jeden einladen, einfach mal vorbeizukommen. Die Grundidee ist wirklich ganz einfach. Wir kennen offene Innovation seit langem. Seit vielen, vielen Jahren machen es auch eigentlich alle Unternehmen auf Webseiten. Nutzer einzuladen, Ideen zu liefern, mitzubasteln, an Neuem zu experimentieren, aber auch mal Prototypen zu testen und zu bewerten und Feedback zu geben. Die Idee ist entstanden zwischen dem Fraunhofer IIS in Erlangen und der Friedrich-Alexander-Universität. Und das ist ein gemeinsames Projekt, was so gut läuft, dass wir es jetzt ausgründen und damit ein weiteres Start-up der deutschen Start-up-Landschaft hinzufügen wollen.
Herr Nöll, wäre das auch etwas für Start-ups, dass Sie sich an das Josefs wenden? Start-ups haben ja nicht immer das Geld für aufwendige Marktforschung. Und im Prinzip ist das ja das, was dort auch unter anderem passiert im Josefs. Man hat einfach sehr viele Bürger, die da freiwillig hingehen und kostenlos ihre Gedanken und ihre Ideen zur Verfügung stellen.
Also tatsächlich werde ich im ersten Schritt mal diese Einladung annehmen und das besuchen und mir vor Ort angucken. Letztlich ist ja dieses Kundenfeedback, dieses Nutzerfeedback ein ganz zentraler Bestandteil auch mittlerweile von eigentlich allen digitalen Geschäftsmodellen. Das wird auch oft vergessen von den Unternehmen, dass es diese Menschen noch in echt gibt. Die gibt es nicht nur bei Google und nicht nur auf Facebook, sondern die gibt es auch tatsächlich in der Nürnberger Einkaufsstraße. Und was man da an Feedback bekommt und was man da beobachten kann, stelle ich mir sehr spannend vor, ja.
Herr Haarhoff, wieso reicht es nicht aus, Innovationen nur innerhalb eines Unternehmens zu entwickeln und zu testen?
Klassisch war dieses integrierte Vorgehen in einem Unternehmen das, was vor 3 Jahrzehnten, 4 Jahrzehnten häufig noch gemacht wurde. Wir haben einfach, ich glaube, in den letzten Dekaden gelernt, auch aus historischen Beispielen, aber aus Erfahrungen, dass es im Umfeld von Unternehmen dann halt doch viele gibt, die entweder kluge Ideen, Meinungen, aber auch technische Lösungen beisteuern können, die über die Fähigkeit des Unternehmens hinausgehen. Stellen Sie sich vor, Sie haben eine Forschungs- und Entwicklungsabteilung, da sind mehrere hundert Menschen, die werden wahrscheinlich hervorragend ausgebildet sein, aber haben Sie für das spezifische Problem, das Sie jetzt gerade angehen wollen, wirklich die Besten? Die sind vielleicht im Umfeld des Unternehmens. Und der Gedanke, die dann einzubinden, das ist einer der Grundgedanken für offene Innovation. Und das Internet bietet natürlich hervorragende Möglichkeiten, Menschen, die verteilt sind, regional verteilt sind, in unterschiedlichen Zeitzonen sind, zusammenzubringen, gemeinsam an Themen arbeiten zu lassen, Informationen zusammentragen zu lassen. Das gibt Innovation heutzutage eine neue Qualität.
Das klingt auch sehr geplant. Also man versucht immer mehr Mitdenker ins Boot zu holen, die dann gezielt an Ideen, an Themen arbeiten sollen. Aber ich glaube gerade Sie auch, Herr Haarhoff, als Grundlagenforscher wissen doch, dass auch Zufälle bei Erfindungen immer wieder eine Rolle gespielt haben. Bei Viagra, bei der Röntgenstrahlung, beim Porzellan. Kreativität kann man doch nicht so ganz eng planen.
Nein, wenn ich sage, viele zusammenzubringen, dann heißt das ja noch lange nicht, dass ich genau das planen kann, was bei denen herauskommt. Ich erkenne erstmal nur an, dass die wenigen in einem Prozess, in dem es darum geht, Ideen weiterzuentwickeln, vielleicht den vielen, die dazukommen, unterlegen sind. Wer jetzt genau welche Beiträge liefert, das ist nicht planbar. Da bringen Innovationsprozesse immer wieder große Überraschungen mit sich. Das ist auch bekannt. Innovationsprozesse sind in gewisser Weise wie Lotterien. Es ist auch sehr ungewiss, wer dann letztlich erfolgreich sein wird. Viele scheitern, nur wenige werden extrem erfolgreich sein und einige bleiben in der Mitte.
Ich vergleiche deshalb auch die Startup-Gründung eigentlich immer sehr gerne mit der Forschung. Unsere Gründer versuchen auch herauszufinden, was funktioniert, und etwa jeder zweite Startup-Gründer findet heraus, was nicht funktioniert, und gerade trotzdem sind das diese Misserfolge, die notwendig sind. Und wenn man das überträgt jetzt auf die etablierte Industrie und ihre Innovationsfähigkeit, dann muss man einfach zu dem Ergebnis kommen, dass dieser Kreativität Grenzen gesetzt sind in bestehenden Organisationen. Sie sind nicht in der Lage, in der Regel sich selbst so stark zu hinterfragen, wie das notwendig ist. Und gerade wenn man sich das mal für die deutsche Industrie anguckt, dann ist das natürlich auch ein Wirtschaftsbereich, der sehr stark verbunden ist mit dieser Marke Made in Germany, mit diesem Sicherheitsversprechen, mit dem die Waschmaschine, die funktioniert immer, der Kühlschrank, der fällt nicht aus, die Bremse, die ich da liefere für die Limousine, die wird funktionieren, und da ist einfach nicht vorgesehen, dass etwas nicht funktioniert, und was aber Teil von Innovation ist, was auch Teil dieser digitalen Welt ist, dass man einfach so ein Beta auf eine Webseite schreibt und sagt, die ist jetzt zwar nicht ganz fertig, aber jeder kann sie benutzen. Das war bislang nicht vorgesehen in Innovationsprozessen der deutschen Industrie, und das macht es ja nochmal extra schwer, weshalb aber dann ich so sehr dafür werbe, dass man diese Startup-Welt eben als neue Innovationssäule betrachtet, neben der eigenen unternehmensinternen Forschung, neben der unabhängigen und universitären Forschung, sind gerade diese Startups geeignet, auszubrechen aus diesem Korsett dessen, das haben wir schon immer so gemacht, und neue Dinge zu schaffen.
Also wenn man sich manchmal umguckt, wie intensiv Startups unterstützt werden, wie wir auch Studierende dazu mobilisieren, mal sich ans Gründen ranzuwagen, dann geht es ja gar nicht darum, dass die am Schluss alle mit ihrem Start-up und mit ihrer ersten Gründung dann glücklich werden und groß und erfolgreich, sondern dass sie sich mal unternehmerisch was getraut haben und damit eine Innovationskultur auch in Unternehmen tragen können, selbst wenn sie danach sich eben entscheiden, Mitarbeiter zu werden in einem größeren Unternehmen, in einem kleinen mittelständischen Unternehmen. Die kommen mit einem ganz anderen Geist, nämlich mit dem Unternehmergeist rein, wagen es eben auch mal Fehler zu machen, aber jeden Fehler bitte nur einmal. Weil sie im Startup ja auch wissen, dass es Geld kostet, Fehler zu machen. Und das ist, glaube ich, allein schon die Einstellung, die wir brauchen in Organisationen, in etablierten Institutionen, um da die Innovationsfähigkeit ja zu halten, aber vor allem auch auszubauen.
Es kostet Geld, Frau Müslein, haben Sie gerade schon gesagt, aber natürlich muss man sich jetzt auch ein bisschen leisten können, Geld eventuell zu versenken. Also man weiß das vorher nicht wirklich, ob die Rechnung aufgehen wird.
Also ob man Geld versenken zum zentralen Prinzip macht oder nicht, ist, glaube ich, auch wieder eine Kulturfrage. Wir schauen immer alle gern in Silicon Valley und finden dann Geld versenken ein tolles Prinzip. Das wäre jetzt nicht mein Prinzip als Mittelfranke. Wir verfolgen eigentlich ganz andere Wege und haben selbst jetzt auch wiederum gemeinsam zwischen der Universität und Fraunhofer so ein Konzept etabliert, der Safe Harbor Startups, weil wir sagen, ja, der Mittelfranke ist vielleicht nicht der risikofreundlichste, sondern man kann auch mal im sicheren Hafen sich an ein Startup ranwagen, kann es ausprobieren und damit unter Umständen zum Gründer werden. Klingt jetzt fürchterlich nach Innovation mit angezogener Handbremse, ist aber, glaube ich, für Deutschland ein ganz wichtiger Mechanismus, denn wir werden nicht nur die mutigen Unternehmerischen, die das ohnehin schon im Kinderwagen wussten, dass sie Gründer werden, die vorantreiben, sondern wir haben ganz viele großartige Forscher und Innovatoren, denen Mut gemacht werden muss und die Formate brauchen, in denen sie diesen Schritt wagen. Da sind wir der Meinung, dass so Konzepte wie eben Safe Harbor Startup ein guter Mechanismus sind, die in vielen Regionen in Deutschland besser funktionieren können, als zu versuchen, das Prinzip des Geldversenkens zum Standard zu machen.
Sind wir nicht mutig genug in Deutschland?
Global kann man natürlich schon fragen, was kostet uns mehr Geld, dass wir etwas nicht machen oder dass wir etwas machen und dabei scheitern. Wenn man sich jetzt die digitale Welt anguckt, dann hat uns diese erste Welle der Kreierung neuer digitaler Champions, gerade in der Konsumentenwelt, erstmal nichts weggenommen, weil auf der grünen Wiese wurden neue Geschäftsmodelle entstanden, in denen die deutsche Wirtschaft vorher nicht präsent war. Da ist also zusätzliche Wertschöpfung nicht in Deutschland oder in Europa entstanden. Wenn allerdings das jetzt sich wiederholt in der Industrie, da wo produziert wird, da wo Autos gebaut werden, Maschinenbau und so weiter, dann geht das natürlich ans Eingemachte und dann werden wir feststellen, wie viel wir verlieren, weil wir nicht mutig genug sind, zu investieren in Innovation, in eben diesen Fortschritt. Gleichzeitig ist es aber auch richtig, wenn man die Deutschen fragt, warum sie nicht gründen, dann sagen je nach Studie 50-70% der Menschen in Deutschland, weil sie Angst haben zu scheitern. Sprich, wir haben kein ausgewogenes Chancen-Risiko-Verhältnis für Unternehmensgründerinnen und Unternehmensgründer in Deutschland. Und da muss man auch die Frage stellen, gibt es diese Rückzugsmöglichkeit? Im letzten Koalitionsvertrag wurde mal so etwas wie eine Gründerzeit beschrieben. Da darf der Arbeitnehmer gründen und dann wieder zurück in seinen Job, wenn das nicht geklappt hat. Aber man muss auch über so Dinge sprechen wie ein deutsches Insolvenzrecht, das einzigartig ist in seiner Härte gegenüber denen, die scheitern und was das für ein Signal ist für die wenigen, die überhaupt noch Lust haben, was Eigenes zu machen.
Ich fasse mal kurz zusammen. Es mangelt zumindest nicht an Ideen und an Erfindungsreichtum in Deutschland, aber es hapert ein bisschen daran, diese Ideen dann auch in marktfähige, erfolgreiche Produkte zu bringen, also an der Umsetzung. Wir diskutieren im SWR2-Forum über ausgezeichnete Ideen, wie bleibt Deutschland innovativ? Und ich möchte jetzt an Herrn Haarhoff die Frage stellen, da Sie ja die Entwicklung im deutschen Mittelstand seit Jahren intensiv begutachten, auch für die Bundesregierung und unter anderem in diesem Jahr vorgeschlagen haben, kleinere und mittlere Unternehmen steuerlich zu entlasten, wenn sie selbst in Forschung und Entwicklung investieren. Das war ein Vorschlag von Ihnen. Wann kommt denn da die Umsetzung?
Ja, die könnte zu Beginn des nächsten Jahres kommen. Also daran wird intensiv gearbeitet. Das ist natürlich eine komplexe Gestaltungsaufgabe, weil das in das existierende Steuersystem eingepasst werden muss. Aber dieser Lösungsvorschlag hat einfach den Vorteil, dass Mittelständler, die ja nicht große Teams von Ingenieuren und Wissenschaftlern zur Verfügung haben, ohne Schreiben langer Anträge, die dann in einem Ministerium oder bei einem Projektträger erst begutachtet und für gut oder für nicht gut befunden werden, direkt Forschung nach einem bestimmten Kriterienkatalog unternehmen kann und dafür eine Reduktion der Steuerlast sieht. Also einen Cashflow-Effekt sozusagen hat, der die Finanzierung erleichtert. Es würde deshalb helfen, weil gerade im Mittelstand Finanzierungsengpässe häufig die Ursache dafür sind, dass Innovationsprojekte nicht angegangen werden. Und wie schon eben dargestellt, der Aufwand, dann einen Antrag zu stellen, sich da aufzuraffen, vielleicht dann auch den Kontakt zu einer Hochschule zu suchen, um Unterstützung zu bekommen und so weiter, das sind relativ hohe Kosten für einen Mittelständler. Deswegen dachten wir, dass dieser Vorschlag ein sinnvoller sei.
Wie steht es denn um die Experimentierlust im deutschen Mittelstand?
Ich glaube, die ist schon da. Wir haben ja im deutschen Mittelstand ausgesprochen erfolgreiche, international im Export sich Jahr aus Jahr ein bewährende Unternehmen, die durchaus Innovation betreiben. Aber das Problem, das jetzt im Moment dazugekommen ist, dass wir sehr radikale Veränderungen haben. Eine der Achillesfersen auch vieler Mittelständler ist, dass das reine Geschäft mit dem Objekt, das einem auf den Fuß fallen kann, wie Frau Möslein das so schön gesagt hatte, nicht mehr die Welt regiert, sondern dass jetzt Datenmonetarisierung und andere Geschäfte dazukommen, die ebenfalls aufgenommen werden müssen. Und das ist dann schon eine größere Kraftanstrengung. Und da ist es nicht mehr nur das einfache Experimentieren, da muss man auch Zugang haben zu den Wissensquellen. Also da muss man ein bisschen tiefer einsteigen, um diesen radikalen Wandel dann im Mittelstand auch nachzuvollziehen. Und da sind wir, glaube ich, im Vergleich mit anderen Nationen im Augenblick noch ein bisschen weiter zurück. Ich glaube, wenn man das in einem Ranking bewerten wollte, dann würden wir wahrscheinlich nicht den ersten Platz erlangen.
Herrscht da auch eine gewisse Bequemlichkeit oder sogar Überheblichkeit bei einigen der Firmen, die erfolgreich sind, die auch sehr gute Exporte nach wie vor erzielen, sodass man so das Gefühl hat, ja, die lehnen sich noch ein bisschen bequem zurück, weil es ihnen ja gut geht?
Also aus meiner Sicht ja. Wenn diese Unternehmen und auch Teile der Politik sich die Leistungsbilanz im Rückspiegel des Autos, mit dem sie da gerade unterwegs sind, anschauen, dann sieht die einfach prächtig aus. Das muss man ja auch lobend erwähnen. Über lange Zeit, über Jahrzehnte in verschiedenen Kernbranchen oder auch in Nischengeschäften erfolgreich gewesen zu sein. Und dann liegt natürlich auch die Neigung nahe, sich so ein bisschen darüber hinwegzutäuschen, dass jetzt plötzlich etwas anderes passiert, dass die ganzen Grundlagen, auf denen Innovation aufbaut, Produktqualität, Effizienz, ergänzt werden durch etwas anderes, durch ein Datengeschäft, durch ein auf Daten aufbauendes Geschäftsmodell. Das ist dann eine ganz neue Welt, die auch ein neues Denken erfordert und sich dann sozusagen von der, naja, erfolgsverwöhnten Haltung zu verabschieden, das ist schon nicht ganz einfach. Ich kann das gut verstehen.
Ich glaube allerdings auch, dass für Unternehmen und gerade auch für den Mittelstand eines der spannendsten Probleme ist, wie sie die richtigen Talente anziehen können längerfristig. Denn die Angebote, die unsere Studierenden, die jungen Leute aber insgesamt momentan am Markt haben, in einer Zeit, in der einfach Talent knapp ist, das ist die Herausforderung, wo man als Mittelständler, den vielleicht nicht jeder kennt, sich richtig gut aufstellen muss, um attraktiv zu sein. Und an der Stelle, glaube ich, ist eine der Möglichkeiten, die Mittelständler haben, sich doch stärker zu öffnen, Grenzen zu überschreiten und in Kooperationen einzusteigen mit Start-ups, mit Großen, um viel stärker da in den Austausch zu kommen und Teil von Communities zu sein, wo sich eben auch die Talente rumtreiben. Denn nur wenn die im Kontakt kommen rechtzeitig, werden sie auch feststellen, dass das vielleicht das richtige Unternehmen für sie ist für die Zukunft.
Aus meiner Sicht ist das ein Schlüssel zum Erfolg, dass wir Kooperationsfähigkeit herstellen über Unternehmer und Unternehmensgenerationen hinweg. Auch unsere Startup-Gründerinnen und Gründer, die sind so etwas wie Familienunternehmer der ersten Generation. Und die passen, und das haben wir uns auch in Studien mal angeguckt, von ihrem Wertesystem durchaus zu den deutschen Familienunternehmern, wie wir sie kennen. Und deshalb ist gerade diese Kombination aus Startups und Mittelstand für uns die erfolgsversprechende auch. Weil bei allem, was gesagt wurde, was richtig ist, und auch die KfW stellt ja regelmäßig fest, dass mit dem steigenden Alter der Inhaber im Mittelstand die Innovations- und vor allem die Investitionsbereitschaft zurückgeht.
KfW ist wer?
Die Kreditanstalt für Wiederaufbau, die staatliche Förderbank. Dass die Investitionsbereitschaft der Inhaber bei steigendem Alter zurückgeht und das Alter steigt und steigt. Und da brauchen wir dringend eine Verjüngung. Dennoch ist aus meiner Sicht der deutsche Mittelstand nicht mein Sorgenkind unter Innovationsgesichtspunkten, sondern da stehen noch an erster Stelle die Großkonzerne, die deutlich unflexibler sind und möglicherweise häufig auch mit mehr Arroganz noch durch das Leben gehen und noch weniger oft verstanden haben, wie sehr Zusammenarbeit wichtig ist und wie sehr auch eine echte Kooperation mit dieser Startup-Welt notwendig ist. Das sehen wir daran, dass wir kaum Investitionen haben aus dem DAX in die Startup-Welt. Wir haben kaum Unternehmensübernahmen in Deutschland. Wenn ein deutsches Startup verkauft wird, dann ist der Käufer zu 2/3 der Fälle im Ausland, meistens in den USA. Und die positiven Beispiele, die richtig positiven, sehen wir eigentlich ja meistens dann, wenn Unternehmer aufeinandertreffen. Und das ist dann oft der mittelständische Unternehmer und der Startup-Unternehmer.
Also Sie beklagen, dass vor allen Dingen die Großen so ein bisschen überheblich sind und auf die kleinen Startups, entweder sie nehmen sie gar nicht wahr oder sie blicken auf die ein bisschen herab, anstatt mit ihnen zusammenzuarbeiten.
Manche sind überheblich und manche sind einfach nur träge. Beiden wird es damit nicht gut ergehen.
Nun hat die Bundesregierung vor wenigen Wochen eine Agentur für Sprunginnovationen beschlossen und für die nächsten 10 Jahre 1 Milliarde Euro dafür bereitgestellt. Sprunginnovationen, das sind also die wirklich radikalen, völlig neuen, bahnbrechenden Ideen, die die Welt verändern. Ist aber diese Agentur für Sprunginnovationen nun das, was sich die Unternehmen oder auch die Start-ups als erstes wünschen würden von der Bundesregierung, oder brauchen die Firmen nicht etwas anderes?
Unser gesamtes Innovationssystem, wir sprechen ja auch in der Forschung von nationalen Innovationssystemen, weil die eine bestimmte Prägung haben, ist sehr stark auf inkrementelle Veränderung ausgelegt.
Also innerhalb eines Unternehmens.
Innerhalb eines Unternehmens, aber auch gesellschaftlich.
Die Weiterentwicklung eines Produktes.
Genau, also eher die Weiterentwicklung. Ne? Und mit hoher Effizienz, mit hohem Qualitätsanspruch, die Spaltmaße stimmen halt. Nur wir wissen aus historischen Studien, aus der Innovationsforschung, dass solche Phasen inkrementeller Verbesserung auch immer wieder unterbrochen werden durch sehr radikale Veränderungen. Und diese radikalen Veränderungen müssen natürlich auch aufgegriffen werden. Und was diese Agentur jetzt tun soll, die soll solche Sprungprozesse anstoßen und dann auch den Weg in die Nutzung solcher radikalen Innovationen hineinebnen. Da muss man sich natürlich fragen, kann der Staat das? Die Antwort darauf ist, das kommt darauf an, wie er es macht. Das kann man sicherlich nicht in der üblichen Ministeriallogik machen, sondern man muss diese Aufgabe, nebst dem Geld, unternehmerischen Typen übertragen. Trüffelschweinen, also die Leute, die, entschuldige mich für den Begriff, aber er gibt es, glaube ich, gut wieder, die Fähigkeit haben, neue Möglichkeiten zu sehen und dann auch anzustoßen. Und ich glaube, Desbezüglich könnte das in Deutschland einen sehr positiven Impuls setzen.
Spannend ist natürlich auch, dass wir aus der Forschung wissen, dass radikale und disruptive Innovationen, das sind die Innovationen, wo man im Rückblick weiß, das war jetzt radikal oder das war ein Sprung. Dem Sprung sieht man es meistens im Vorfeld nicht an.
Ein Beispiel.
Und wenn ich jetzt aus meiner Region eine Sprunginnovation mit einer sehr langen Geschichte einfach rausgreife, dann wäre das MP3, was für mich ein riesengroßer Erfolg ist, lange zurückliegt, 30-jährige Geschichte. Da haben sich mal Forscher was ausgedacht, was niemand gedacht hat, je brauchen zu können, nämlich Algorithmen, mit denen man irgendwie auch Musik komprimieren kann. Selbst heute im Rückblick gibt es dann in Deutschland immer noch viele, die meinen, das sei jetzt vielleicht gar nicht so erfolgreich, weil wir nicht mehr auch noch Apple gegründet haben. Ich bin an der Stelle aber davon überzeugt, es ist eine ganz große Leistung, denn es ist eine Erfindung, MP3 und inzwischen 4 Folgegenerationen von Audio-Codecs, die dazu führen, dass wir alle und alle, die uns zuhören, die jemals schon irgendwie Audio auf Geräten gehört haben, die nicht der alte Plattenspieler waren, dafür Lizenzgebühren zahlen. Und es sind inzwischen über 15 Milliarden Geräte und auch Lizenzerlöse sind ein Geschäftsmodell. Und dass wir nicht das Unternehmen gegründet haben, was dann den MP3-Player vielleicht in den Weltmarkt drückt, das ist was ganz was anderes. Das ist gerne die Kritik, aber zu dem Zeitpunkt war die Unterhaltungselektronik in Deutschland eigentlich als Industrie längst nicht mehr wettbewerbsfähig. Aber mit Lizenzerlösen wirklich Geschäftsmodelle zu bauen, das ist an dem Beispiel wirklich hervorragend gezeigt. Wenn man es schaffen würde, so einen Erfolg zu wiederholen, statt dass man ihn ab und zu mal schlecht redet, das fände ich ein ganz wichtiges Ziel für so eine Agentur für Sprunginnovation.
Herr Nöll, was wünschen Sie sich von der Bundesregierung, um die Situation der Start-ups zu verbessern?
Im Prinzip muss sie den Rahmen schaffen, dass Sprunginnovationen in Deutschland stattfinden können und dann auch vermarktet werden können. Das sind 3 Dinge: Kapitalköpfe und einen regulatorischen Rahmen, in dem man Dinge gestalten kann. Kapital haben Sie gerade angesprochen, es fließt jetzt 1 Milliarde Euro in diese Agentur. Das wird da hoffentlich gut angelegt. Wir müssen da wesentlich größer denken als Anfang Juni die deutsch-chinesischen Regierungskonsultationen waren. Da waren auch Wirtschaftsvertreter dabei. Wir haben einen kleinen Konferenzteil organisiert und hatten dann Wagniskapitalinvestoren aus China im Raum und hatten plötzlich mehr als 100 Milliarden US-Dollar im Raum sitzen, die Investitionsmöglichkeiten gesucht haben. Das heißt, das sind Dimensionen, in denen sich mittlerweile der Wettbewerb bewegt. In China wird mehr Wagniskapital investiert in Startups als in dem Silicon Valley und wir gucken da eigentlich nur aus einer Beobachterrolle zu. Deswegen Kapital muss her. Wir brauchen Köpfe, die gründen wollen und die in Unternehmen arbeiten wollen. Und dann gibt es diesen großen Block Regulatorik. Und ein Unternehmen zu gründen, das ist etwas, was Freiheiten braucht, was freie Räume braucht. Deswegen klang das vielleicht auch gerade hier an bei der Bewertung dieser Agentur, ob das richtige Umfeld ist, in dem sie stattfindet. Und das ist übrigens auch das, was man an den meisten deutschen Universitäten sieht, wenn man sich universitäre Gründungsförderung anguckt. Die ist oft Bestandteil der Hochschulverwaltung, der Universitätsverwaltung. Die lässt eigentlich keinen Rahmen für kreative Menschen, die dort außerhalb der Verwaltung neue Dinge schaffen wollen, die sich nicht jeden Tag fragen wollen, ob es eine Verordnung gibt, die jetzt nicht erlaubt, was man da gerade vorhat, sondern die auch mal Grenzen austesten. Das müssen wir als Gründerinnen und Gründer und auch mal Grenzen überschreiten. Auch das müssen wir gelegentlich tun. Und dieser Rahmen muss möglich sein, regulatorisch. Und das ist in vielen Fällen in Europa leider gegenteilig der Fall. Was andere dürfen in den USA, in Asien, das dürfen unsere Gründer hier noch längst nicht. Und dann haben wir natürlich noch die große Herausforderung, dass wir einen begrenzten Markt vor uns haben. Eigentlich ist unser Markt auf Deutschland beschränkt. Wir sind zwar Teil einer Europäischen Union, aber eine echte Europäische Union, die wäre ein Wirtschaftsraum, in dem uns am Ende des Tages nur noch die Sprache differenziert. Tatsächlich differenzieren uns aber ganz viele virtuelle Barrieren, unterschiedliche Rechtsrahmen in jedem Rechtsbereich, virtuelle Grenzen, die da stehen, sodass ich überall in den USA ein Startup gründen kann und einen komplett amerikanischen Markt vor mir habe, sodass ich in China überall ein Unternehmen gründen kann, den chinesischen Markt adressieren kann. Das kann ich in Europa leider nicht und das hemmt einfach unser Unternehmen dann auch an Wachstum und das hemmt uns dann daran, wettbewerbsfähig zu sein im internationalen Kontext.
Und obendrauf liegt dann nochmal diese ganze kulturelle Komponente, die natürlich auch historisch gewachsen ist. Wir haben es über lange, lange Zeit gelernt, wie eine Finanzierung aussieht. Und da tauchte lange Zeit eine externe Eigenkapitalfinanzierung, also Wagniskapital, überhaupt nicht auf. Da gab es nur Fremdkapital. Schlicht und ergreifend, weil wir es so gewohnt waren. Und wir müssen das System jetzt auf diese neuen Möglichkeiten einstellen. Und ich glaube, da haben wir auch keine Alternative, weil sich dieses Prinzip Startup, auch das Finanzierungsprinzip, Wachstumskapital, Wagniskapital ausgesprochen bewährt hat. Da müssen wir dann auch klug genug sein, solche Institutionen zu übernehmen und bei uns mit einzubauen.
Es heißt oft pauschal, dass wir hier in Deutschland den Anschluss verpassen, bei der Digitalisierung etwa, auch bei der künstlichen Intelligenz. Für die hat die Bundesregierung heute immerhin eine Strategie und 3 Milliarden Euro beschlossen. Wo sehen Sie den Haupthandlungsbedarf, damit Deutschland innovativ bleibt?
Nun ja, erstmal bei der künstlichen Intelligenz. Das ist natürlich momentan unser allerbeliebtestes Schlagwort. Ich habe Ende der 80er Jahre Informatik studiert. Da war künstliche Intelligenz ein Pflichtfach an der TU München, an der Friedrich-Alexander-Universität und wahrscheinlich quer durch die Republik. Das wurde dann mangels Erfolg eingestellt. Jetzt heißt alles künstliche Intelligenz. Wichtig ist, dass man da ein bisschen genauer drauf schaut. Also wir brauchen eine starke Forschung auf sehr technischer Ebene an der Stelle. Wir brauchen aber auch diejenigen, die sich Gedanken machen können über Geschäftsmodelle im Umfeld künstlicher Intelligenz, die sich überlegen, was heißt in dem Kontext dann eben ethische Standards. Und wichtig ist an der Stelle allerdings noch, um die Gründer- und Unternehmerszene voranzubringen, hilft es nicht nur, wenn die Studierenden was gründen. Das sind ja mehr die Kleinen und Jungen. Wir brauchen schon auch die Erfahrungsträger, die aus Unternehmen mal raushupfen und gründen. Und an der Stelle fehlt es meines Erachtens noch, weil die Leute weder Hintergrund und das Fachwissen im KI-Bereich mitbringen, noch den Grund sehen, aus dem Unternehmen rauszuhüpfen, um was Neues anzupacken. Also da fehlt mir eigentlich die Dynamik, also an der Stelle in der Kette.
Und wenn ich anknüpfen darf an das gerade Gesagte, dann will ich ein Stück weit meine Mitdiskutanten stellvertretend stärker in die Pflicht nehmen, sprich unsere Wissenschaftler und Hochschullehrer in Deutschland, und hinterfragen, ob wir da beispielsweise die richtigen Anreizsysteme haben. Im Augenblick ist der Anreiz groß für einen Hochschullehrer in Deutschland, dass aus seinen besten Absolventen dann auch Doktoranden werden und die eine wissenschaftliche Laufbahn einschlagen. Mit denen kann man dann publizieren, die kann man dazu nutzen zu publizieren. Das ist die Währung, die am Ende zählt, was im Augenblick fast nirgendwo in Deutschland zählt. Und es gibt da erste Universitäten, die umdenken, ist die Zahl der Ausgründungsaktivitäten, die ein Hochschullehrer auch hervorgebracht hat. Sind Ausgründungen, haben die stattgefunden in der Vergangenheit? Und das ist aus meiner Sicht ein ganz entscheidendes Kriterium, eben um diesen Gedankensprung auch zu gehen von einem Forschungsergebnis, das dann eben nicht in der Schublade verschwinden darf, sondern den Gedankensprung dann zu gehen, ich motiviere jetzt meinen Doktoranden beispielsweise dazu, daraus auch ein Unternehmen zu machen. Ich nehme den an die Hand. Es gibt diese Gründungsförderung in der Regel in den Hochschulen und gehe diesen Schritt, und auch die Hochschule muss dann unternehmerischer werden. Es gibt eigentlich nur eine Universität, die in der Lage ist, tatsächlich auch Geld zu investieren. Das Unternehmertum in München mit einem eigenen Fonds als Public-Private Partnership. Das ist auch ein notwendiger Schritt. Gerade Hightech-Ausgründungen haben natürlich aus Natur der Sache einen relativ weiten Weg, bis sie dann auch marktreif sind, haben dann oft auch einen weiten Weg, bis sie private Investoren für sich gewinnen können in Deutschland. Auch selbst der deutsche Risikokapitalgeber ist risikoavers, und das ist eine andere philosophische Diskussion, die man länger führen kann an der Stelle. Aber deshalb muss es an der Stelle Institutionen geben, das macht teilweise die Bundesregierung, das müssen aber die Hochschulen auch selbst sein. Wenn sie daran glauben, dass sie die besten Talente ausbilden, und wenn sie daran glauben, dass so eine Innovation, ein Forschungsergebnis hervorragend ist, dann müssen sie auch den Mut haben, die ersten 1-2 Jahre mitzugehen und sich selbst daran beteiligen. Und das kann fast keine Universität in Deutschland im Augenblick. Und das macht fast keine Universität systematisch.
Ich glaube, das wäre eine Überforderung. Ich sehe das auch nicht in den USA, dass das passiert. Ich glaube schon, dass wir die Wagniskapitalgeber und den ganzen Sektor in Deutschland weiter stärken müssen durch geeignete Maßnahmen, weil wir immer noch nicht dieselben Finanzierungsmöglichkeiten haben. Ich sehe nicht, dass die Forschungseinrichtungen jetzt die Business Angels der ersten Stunde oder die Wagniskapitalfinanzierer für die A-Runde sein werden.
Sogar noch für die Pre-Seed-Runde.
Ich sehe, dass das schön ist, wenn das da ist. Aber darüber hinaus auch bei der Unternehmertum ist das ja eine private Komponente. Das ist nicht die Universität, die da investiert. Und dann kann es wieder ein interessantes Modell sein, sich sozusagen einen befreundeten Fonds zuzulegen, der entsprechende Aktivitäten, wenn das auch großzeitig genug ist, ausgründet. Aber die Vorstellung, jeden Grundlagenforscher jetzt zum Gründer zu machen, das funktioniert nicht. Wir müssen dafür sorgen, dass wir mehr Transfer aus den Universitäten haben, dass in den Fluren der abgeschiedenen Elfenbeintürme mehr Leute herumschleichen, die auch die Verwertungspotenziale sehen, die mitdenken. Aber eine Arbeitsteilung zwischen hier ist der exzellente Wissenschaftler und dort ist jemand, der den Transfer macht, ich glaube, die sollten wir beibehalten.
Ich glaube tatsächlich, dass wir da keinen Widerspruch haben. Aber wenn ein paar mehr unternehmerisch denkende Wissenschaftler über diese Flure der Elfenbeintürme schleichen, von denen Sie gerade gesprochen haben, ich gebe das nur so wieder, ich hätte das mich so nicht getraut zu sagen, dann würde uns das nicht schaden.
In Anbetracht der Gier der weltweit agierenden Unternehmen nach Energie und nach den immer knapper werdenden Ressourcen warnen manche vor dem ständigen Befeuern des Innovationsmotors, denn wir können ja nun mal nicht unbegrenzt die Mobilität ausbauen, wir können nicht unbegrenzt Energien und Ressourcen verbrauchen und auch Abfall und Abgase im Übermaß produzieren. Wäre es denn eine gesellschaftliche Innovation, auf Verzicht zu setzen? Das ist meine Abschlussfrage an die Runde.
Natürlich ist es richtig, dass wir Entscheidungen im Rahmen unseres Wertegerüstes treffen und uns auch dann mal bewusst entscheiden, Dinge nicht zu tun. Wir müssen uns ja nur immer bewusst sein, nur weil wir Dinge in Deutschland oder Europa nicht tun, heißt das nicht, dass sie nicht getan werden auf der Welt und in einer globalen Welt. Und dann nehmen wir jetzt mal ein ganz unproblematisches Beispiel, unseren Datenschutz. Heißt das dann beispielsweise, dass wir zwar sehr stolz sein können auf sehr strenge Datenschutzrichtlinien in Deutschland und eine neue Datenschutzgrundverordnung in Europa, und dennoch relativ tatenlos zugucken, wie wir unsere Daten dann freiwillig wiederum bei im Augenblick vornehmlich amerikanischen Internetkonzernen speichern, die außerhalb unseres Wertesystems entstanden sind, nach anderen Maßgeben verwenden und verwalten. Und möglicherweise ist das Wertesystem über den Atlantik dann noch nicht so weit weg von dem aktuellen. Aber wenn das jetzt in Zukunft dann auch häufiger Innovatoren und digitale Champions aus Asien sind, dann wird uns möglicherweise häufiger auffallen, dass das doch anders läuft, als wir das gemacht hätten. Von daher sind wir gut beraten, mit am Tisch zu sitzen und eben auch digitale Champions zu schaffen, die dann nach unserem Werteverständnis funktionieren. Aber nur wenn wir am Tisch sitzen und mitspielen, wenn wir auch ein Gegengewicht setzen können, indem wir auch in einigen Bereichen exzellent und Weltspitze sind, nur dann sind wir Verhandlungspartner und können auch Einfluss nehmen auf das, was anderswo auf der Welt passiert.
Und ein Viertel der Startups, die Sie in einer großen Umfrage befragt haben, ein Viertel dieser Unternehmer, dieser jungen Unternehmer, wünschen sich ja auch mehr Einsatz für Umweltschutz und für gesellschaftliche Nachhaltigkeit, dass die Politik das fördert, aber genauso, dass Sie das auch mit Ihren kleinen Unternehmen auch tatsächlich umsetzen.
Es ist sogar so, dass ein Drittel der Startup-Gründer von sich sagen, dass ihr Geschäftsmodell ökologische oder sozial nachhaltige Ziele verfolgt. Das ist tatsächlich eine neue Zahl, die wir dieses Jahr zum ersten Mal erhoben haben. Ist aber auch nicht so überraschend, weil das ist dann die zweite Antwort auf Ihre Frage. Natürlich das Streben nach Innovation eben auch oft das Streben nach der Lösung von Problemen ist. Also ob das die Haushaltsinnovation ist, von der wir am Anfang gesprochen haben, oder die systematische Innovation in einer Forschungseinrichtung. Am Ende des Tages möchte man ja ein Problem lösen. Und oft sind das heutzutage eben dann auch ökologische Probleme, sind das gesellschaftliche Probleme, soziale Probleme. Und von daher wäre das genau falsch, dort auf der Bremse zu stehen. Im Gegenteil glaube ich, dass gerade wir als Europäer, gerade im Bereich auch von sozialer Innovation, schon immer sehr weit vorne und Vorreiter waren und dass wir das auch besonders gut können und deswegen auch gerade diese Achse von Sozialunternehmertum noch deutlich mehr hervorheben müssen und stärken müssen in der Zukunft.
Frau Möslein, der Verzicht, ist der nicht sehr unsexy für Innovationsforscher?
Also ich würde eher sagen, Verzicht kann ein wunderbares Innovationsprinzip sein. Es klingt vielleicht ein bisschen akademisch, die Antwort, aber auf Verschwendung zu verzichten ist das ureigenste Ziel der Betriebswirtschaftslehre. Und die sollte man ja im Blick behalten, wenn man gründet, wenn man Innovation betreibt. Und insofern ist Verzicht als Innovationstreiber für mich überhaupt kein Widerspruch.
Herr Haarhoff.
Ich sehe auch keinen Widerspruch. Ich würde mich gegen eine sozusagen Einschränkung von Innovationstätigkeit wenden. Die Frage, die hier mitschwingt, ist ja, in welche Richtung geht es? Und wenn Innovation zu mehr Energievergeudung und nicht Energieeinsparung führen würde, dann ist das sicherlich bedrohlich. Das können wir staatlicherseits aber teilweise durch Rahmenbedingungen steuern. Also wenn wir CO2 anständig bepreisen, haben wir auch die Möglichkeit, wirtschaftliche Aktivitäten in eine gute Richtung laufen zu lassen. Innovation ist immer auch Experimentieren. Ich würde mir eigentlich wünschen, dass wir so viel wie möglich experimentieren. Wir müssen nicht alles das, was wir dann herausfinden bei den Experimenten, auch großflächig umsetzen. Da brauchen wir dann tatsächlich auch Abbruchentscheidungen, auch mutige Entscheidungen. Da werden auch einige Innovatoren dann enttäuscht sein. Aber ich würde als Mitglied dieser Gesellschaft zumindest anfangs gerne wissen, worauf ich denn dann verzichte, wenn der Verzicht kommt.
Ausgezeichnete Ideen. Wie bleibt Deutschland innovativ? Unser Thema im SWR2-Forum heute und ich bedanke mich bei meinen Gesprächsgästen. Das waren Florian Nöll, der Bundesvorsitzende der deutschen Start-ups in Berlin, die Innovationsforscherin Professor Katrin Möslein von der Universität Erlangen-Nürnberg und der Direktor des Max-Planck-Instituts für Innovation und Wettbewerb in München, Professor Dietmar Haarhoff. Mein Name ist Sonja Striegel. Ich bedanke mich fürs Zuhören.